So, halbes Jahr später, nach Jean Chevalier, sitze ich wieder hier in Forst, in der Pfalz. Und diesmal geht es um Italien. Und wen gibt es da Besseres als Nicola Libelli? Wie geht's dir?
Gut, danke. Sehr schön, dass du wieder bei uns vorbeigekommen bist. Mit diesen Weinen, die ich nicht kannte, von La Visciola in Lazio. Und die haben wir logischerweise schon ein bisschen vorprobiert. Und die sind sehr gut.
Ja. Der Nicola hat ja auch schon jetzt das Weingut benannt, über das wir heute sprechen. La Visciola. Ja, habe ich es richtig ausgesprochen?
Visciola,
okay.
Das ist mein Akzent.
Ja, aber okay.
Ich komme aus einer anderen Ecke Italiens.
Das ist sozusagen das, was die Sachsen in Deutschland sind, ist Nicola in Italien, also Emilia-Romagna, also, oder?
Ungefähr Piacenza, ja. Ich habe noch einen sehr starken Akzent. Oder Dialekt, wie sagt man? Dialekt, ja.
Dialekt passt gut. Also die Assis auf gut Deutsch. Und ja, geht gut los. Aber wir haben ja heute auch nichts anderes zu tun. Ja, der Nicola hat das Thema benannt. Wir reden über Latium, also Italien, ein Anbaugebiet, was meines Erachtens nicht wirklich stattfindet in Deutschland, bis gar nicht. Wenn wir in Deutschland über Italien reden, dann reden wir über Piemont, über Toskana, über Sizilien, Südtirol mal das eine oder andere. Aber das Latium ist wirklich noch relativ unerschlossen. Und ich finde, das kommt heute auch ganz gut raus. Also wir haben die Weine jetzt gerade noch mal neu verkostet. Faszinierend, aber alles zu seiner Zeit. Nicola war schon mal hier. Wir haben damals über das Thema Burgund gesprochen, Jean Chevalier. Aber trotzdem würde ich vorschlagen, vorstellen brauchst du den nicht mehr.
Nee, das haben wir schon letztes Mal gemacht.
Einfach nochmal die Folge aus dem Februar hören, dann wisst ihr genau, wer vor euch sitzt. Aber du darfst was anderes erzählen. Es ist November und der Jahrgang 2022 in der Pfalz ist durch.
Ja, 2022 war schon ziemlich, sage ich mal, tricky im Sinne, dass die zweite Hälfte, das war... Wie jeder das gemerkt hat, das war ziemlich trocken und heiß. Und dann hat es sehr viel geregnet während der Lese. Mhm. Aber man muss jetzt sagen, ich versuche immer die positive Seite von aller Sache zu sehen. Und zwar, der Start war ziemlich gut. Wir hatten sogar auch ein bisschen Schnee. Das war sogar viel Schnee an den Tag, wo wir dann nach Ulm gefahren sind, ach zu so, eurer Party.
Ja, klar, das war cool.
Und das hat uns wirklich weit gebracht, was das Thema Wasser im Boden ist für die Rebe. Und man muss noch dazu sagen, dass in der Pfalz hat Ende Juni, Anfang Juli nochmal gut geregnet, über das Wochenende, über 3-4 Tage. Und dann war es halt so, dass nicht mehr geregnet hat. Aber trotzdem, ich denke, dass wer viel gemacht hat im Sommer, das heißt Traubereduzierung oder Ertragsregulierung, wer sich viel um seinen Humus gekümmert hat die letzten Jahre, kann dieses Jahr von einem guten Jahrgang sprechen. Kleine Menge sicherlich, bei uns waren 42 Hektoliter so Durchschnittsertrag von Gutswein bis zu GG, aber ja, das war vielleicht auch unsere Glückssache, dass nicht so viele Traube waren. Weil dann könnte die Rebe auch sich entspannt trotz wenig Wasser in der Reife quasi bewegen. Und dann hat es, so nach der trockenen Phase, dann hat es angefangen richtig zu regnen. Sehr, sehr viel Wasser, was im Grunde genommen sehr geil ist. Aber das war halt während der Lese, deswegen, ja, man musste schon ein bisschen so konzentrierter bleiben. Aber in unserem Fall muss ich sagen, das war so, dass durch die niedrigen Erträge, wir waren schon in der Reife und deswegen, wir könnten entspannt ernten. Und die Pflanze, die hatten schon ihren Zyklus abgeschlossen und deswegen mal schauen, ist jetzt noch sehr früh, um irgendwas zu sagen, aber ja, es ist alles noch relativ stinkig und hefig und jung und gärig. Und, aber die Eindrücke sind gut, so irgendwas, das hat schon Power, das hat schon Dichte, ein bisschen so wie 15, aber das hat auch ein bisschen so die Leichtigkeit vielleicht von 12. Und die Frische ist krass, weil die Säure war nicht so hoch, aber die pH-Werte waren gut, weil letztendlich es war fast nur noch Weinsäure. Und deswegen easy, was das angeht. wie gesagt, noch ein bisschen früh, was zu sagen, aber ja, werden wir sehen, vielleicht bei der nächsten Staffel kann man ein paar Fassprobe probieren. Wenn wir das jeder 6 Monate machen, dann in 6 Monaten kann man ein bisschen was probieren.
Das hat mich aber tatsächlich mal interessiert, wie kriegt man in so einem warmen Jahr oder halt in generell warmen Jahren auch eine überhaupt Frische in die Weine rein? Oder muss man einfach hoffen, dass die Säure halbwegs gut pariert und da ist? Oder,
Ja, nee, da, eigentlich das tust du quasi in deine Winzer- oder Weinbergsvorbereitung quasi mit einbeziehen. Und zwar sicherlich spielt ein sehr gesunder Boden eine Rolle. Weil man sagt, dass bei Bio-Betriebe, dass eine, oder wenn man umstellt und nach ein paar Jahren Bio schafft und sich um seine Böden kümmert, die pH-Werte sinken. Und das gibt Frische. Das hat vielleicht mit der Säure nicht unbedingt was zu tun, in dem Sinne, weil wir haben auch beim wenig Säure tiefe pH-Werte, was für den Winzer sehr cool ist, weil das schützt und es ist geschmacklich frischer. Und ja, dann musst du ein bisschen aufpassen, dass du ja nicht so, dass deine Trauben nicht zu viel Sonne und Hitze abbekommen. Mhm. Das heißt, das Thema Begrünung, das Thema Entblätterung, das Thema Gipfeln, das heißt, so spät Gipfeln wie möglich, ganz wenig Entblättern, die Böden zu alten. So, das System muss atmen können und ein bisschen beschattet sein. Und wir haben das Glück in der Pfalz, dass dass wir am Waldrand sind, und das heißt, trotz warmer Tage, obwohl man muss sagen, das war nicht so warm wie 2018, gell? Das war 33 Grad mal. Und nachts war immer so, dass wenn man draußen gesessen hat, man hat immer einen Pulli gebraucht. Das war immer ganz frisch. Und 2018 waren die Nächte eher wärmer. Mhm. Deswegen eigentlich, das hat uns schon gut geholfen.
Sehr gut. Ja, gut, dann haken wir das Thema Riesling ab und kommen zum Hauptthema. Nochmal, wie gesagt, La Vichola. Was ist denn dein Bezug, wenn es einen gibt, zum Latium? Also das, für die, die es nicht wissen, wir sind in der Weinbauregion um Rom, also in Westitalien, aber halt eher südlich von Rom in diesem Fall. Was sind so deine Assoziationen, wenn du an Latium denkst?
Tatsächlich einen direkten Bezug habe ich auch nicht. Ich war in der Region oder in dieser Region noch nicht. Und selbst, du hast vorhin erwähnt, dass in Deutschland Latium schon einfach so irgendwie gar nicht drüber kommt. Das spielt so gut wie keine Rolle.
Findet nicht statt, ne?
Ja, das findet gar nicht statt. Und in Italien ist auch ein bisschen ein Underdog. Man weiß, dass da das Sache gibt. Mhm. Man weiß, dass der Cesanese, die Rotweinsorte, ist schon was Cooles, aber man muss es sagen, ich bin seit 2019 in Deutschland und bis 2009 war auch in Italien wirklich ganz, 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 ganz wenig zu hören. Ich meine, die Gebiete sind klein, die Produzenten, die machen nicht so viel. Wir haben in dem Fall einen ganz kleinen Winzer mit 13.000 oder 16.000 Flaschen
insgesamt. 13.000 bis 16.000,
ja. Je nach Jahrgang. Und das ist, letztendlich sind auch Produkte, die bleiben, so wie alt oft so ist in Italien, die Produkte bleiben in der Region und die werden nicht so groß exportiert, auch in andere Regionen. Letztendlich die Gebiete, die du erwähnt hast, vorhin Toskana, Piemont, Südtirol, Veneto, Sizilien immer stärker, sind Gebiete, die man, oder sind Weine aus Gebieten, die man überall findet, in alle anderen Weine oder in alle Märkte, auch in Italien. Und Lazio, es ist sehr selten, dass du was aus Lazio findest auf einer Weinkarte. In Emilia zum Beispiel, wo ich herkomme, ganz wenig. Aber Cesanese ist durchaus, das hat eine gewisse Renaissance erlebt, weil das ist schon eine super coole Rebsorte. Und das, wie so alt in Italien oft der Fall ist, die Rebsorte, die sind über Jahrtausende, in dem Fall sicherlich Jahrtausende, quasi zu der Region, wo sie angebaut werden, so perfekt quasi gezüchtet. Ich habe dir vorhin das Buch von mir gezeigt.
Das kommt. Ich glaube, auf das Buch kommen wir noch zu sprechen. Wir müssen die Rebsorten ja nochmal.
Das ist richtig. In Italien gibt es über 1000 Rebsorten, die eine ernsthaft nehmbare Rolle spielen in Anbau. Das spricht so über 50, 60, 70 Hektar. Und jede Rebsorte ist quasi perfekt akklimatisiert zu seiner Region, weil wie viele Autochtone kennt man in Italien? Es gibt unendlich.
Der Piero Macchiocca hat das Weingut 2005 erst gegründet. Also wir sprechen wirklich von einem sehr, sehr jungen Weingut. Und wie Nicola schon erwähnt hat, ein Garagenweingut im besten Sinne. Also 13.000 bis 16.000 Flaschen ist wirklich nicht besonders viel. Wir sprechen noch im Laufe der Zeit jetzt über die ganzen einzelnen Parameter, wie er arbeitet, was im Keller abgeht, was im Weinberg abgeht. Aber in Summe, ihr habt es wahrscheinlich schon rausgehört, es geht wirklich um etwas, was nicht wirklich stattfindet in Deutschland, sowohl von der Rebsorte her nicht, als auch vom Weingut. Man kennt es einfach schlichtweg nicht.
Und jetzt geht's ab mit euch quasi.
Ja, jetzt geht's hoffentlich ab. Das Problem ist, es kann ja nicht weiter abgehen, als er es macht, und er macht halt einfach nichts. Das ist ein bisschen schade, aber das ist leider das Problem unserer Nische von der Freiheit Vinothek. Meistens sind es halt leider Weingüter, ein bisschen handwerkliche Arbeiten, und entsprechend gibt es nicht besonders viel davon. Meine Bezüge zum Thema Latium sind noch mal weniger als deine. Malvasia war da mal irgendwie was, gell? Ich glaube, Malvasia ist... Ja,
wie in alle Anbaugebiete Italiens, es gibt irgendeine Malvasia. Es gibt die Malvasia del Lazio. Und es gibt irgendwelche so Turi-Weine, so Castelli Romani, was weiß ich, die Geier was.
Ich war auf dieses Paket wahnsinnig gespannt, weil ich in den letzten Jahren immer mehr eine Affinität für Italien entwickelt habe, und ich kann mir bis heute nicht erklären, warum. Aber wenn ich wirklich Bock habe, dann kommt ganz oft Italien auf den Tisch. Piemont, Nebbiolo, Barbera, Dolcetto, Sangiovese aus der Toskana oder wirklich schöne Rot- und Weißweine aus Südtirol oder Sizilien. Da gibt es so viel Feines. Irgendwie finde ich, dass das Ganze ein bisschen gegen den Trend geht, gefühlt. Also, dass Italien eigentlich, ja, es ist zu warm, man hat eigentlich gar nicht so diese extremen Säuremonster oder sonst was, aber mich fasziniert das. Und daher wollte ich dich mal fragen, als Italiener, was denkst du denn, woran das liegt?
Halbe Stunde.
Wir gucken mal, dass wir jetzt in 5 Minuten abchecken. das Thema Italien, erstens ist es ist so vielfältig, du hast so viele verschiedene Weine von so vielen tollen Produzenten, es gibt wirklich immer mehr richtig geile Produzenten, nicht nur die ganz großen Klassiker. Und was ich sehe und finde und betrachte, ist, dass Säure, obwohl jetzt, es klingt quasi wie ein Paradox, aber Säure spielt immer eine größere Rolle in italienischen Weinen. Man achtet mehr auf die Säure, die Weine sind nicht mehr so süß wie früher oder so wie man das oft sagt, so parkerisiert oder wie auch immer, nicht nur auf Punktejagd gemacht. Und Italien hat noch diese wahnsinnige, was ich schon vorhin erwähnt habe, Tool, das sind seine Rebsorte. Die sind perfekt zu jedem Anbaugebiet angepasst, besonders was die Säure angeht. Jetzt haben wir zum Beispiel hier der erste Passerina. Das ist eigentlich keine Rebsorte, die so besonders Säure betont ist, aber der Wein ist auch frisch.
Ja.
Und deswegen, ich denke, dass Italien hat schon einen großen Vorteil erlebt in den letzten Jahren. Viel Professionalität von der Seite der Winzer. So sehr, sehr viele kluge Menschen, die kluge Weine machen und sehr, sehr gute, naturnahe, terroir geprägte Weine. Und ja, man muss auch sagen, das ist auch so, dass die französischen Weine oder Frankreich hatte in den letzten Jahren ein paar sehr kleine Jahrgänge gehabt. Das heißt, es gab auf eine natürliche Art und Weise.
Das ist konstanter in Italien, oder?
Ja, tatsächlich. Es gibt ein bisschen mehr Konstanz. Die haben logischerweise auch mit Wasser zu kämpfen, ganz groß, weil da regnet auch ganz wenig. Aber die Böden in Italien sind tendenziell etwas schwerer. Du hast mehr Lehm und mehr Ton. Deswegen italienischer Weinbau ist schon ein bisschen an Trockenheit gewohnt, schon immer gewesen. Und das passt schon. Aber ich muss sagen, ich habe auch so wie immer meine Phase gehabt, mehr Frankreich und dann mehr Übersee und was weiß ich. Und mittlerweile, ich interessiere mich auch immer mehr wieder für mein Heimatland. Mhm. Und ja, wir haben einen sehr ähnlichen Geschmack.
Gott sei Dank.
Und man muss jetzt sagen, so Gallo Dolcetto, so easy peasy. Oder, mein klar, ein Barolo ist immer geil. Ein Sangiovese, auch leicht gekühlt. Oder auch in Veneto, so ein schöner Valpolicella. Es gibt mittlerweile Weine, die sind nicht übertrieben. Gutes, ja. Es gibt sehr gute Sachen. Aber faszinierend sind tatsächlich diese Weine immer mehr aus dem Süden Italiens. So das ganze Phänomen Sizilien. Ja, Cesanese, Aglianico, das gibt schon ultra geile Sachen, wenn man nicht übertreibt.
Ja, ich glaube, dass die Kunst ist irgendwie, und das fällt mir persönlich immer öfters auf, dass man natürlich, wir sprechen eigentlich fast nur über Rotwein, wenn wir über Italien sprechen. Also die Rebsorten, Nebbiolo, Sangiovese, jetzt mal um die krassen zu erwähnen. Aber Barbera, Dolcetto, Nerello Mascalese und was auch immer, Vernatsch in Südtirol oder auch Lagrein. Das Interessante daran ist, dass man zwar wirklich, wir sprechen von einem südlichen Land, wir sprechen von einem warmen Land, aber irgendwie schaffen sie es immer, und ich finde das in Piemont eigentlich fast noch faszinierender, dass man wirklich Rotweine hat, kräftige Weine hat, die wirklich Power haben, aber man verliert nie die Frische. Also das ist das Faszinierende. Heiße Region, heißes Land, egal wovon wir in Italien sprechen, und trotzdem hat man immer diese Weine, die eigentlich satt machen. Also mir persönlich geht es so, ich kann da niemand irgendwie jetzt ins Wort reden, aber es ist unfassbar frisch, unfassbar, ja, animierend auch.
Das Problem ist in eher, wenn man in Italien französische Rebsorte gesetzt hat. Mhm. So, es gibt jo auch Chardonnay in Sizilien. Das wollen wir aber persönlich jetzt nicht unbedingt.
Ja, oder du willst auf die Maremma hinaus, oder wobei, das hat ja auch seine Berechtigung eigentlich, ne?
Ja, aber Italien hat so einen großen Schatz an eine eigene Sorte, die so diese Rauschweine produzieren können, dass ich sehe die Notwendigkeit nicht unbedingt.
Nee. Komm, wir machen den ersten Wein. Also, Passerina del Frusinate, das ist der Weißwein von La Viciola. Müssen da ein bisschen gestehen, wir haben vorher ein Buch von Nicola aufschlagen müssen, das nur er lesen kann. Es ist in einer ganz fremden Sprache, Elbisch geschrieben, nein, Italienisch natürlich. Und was stand denn über Passerina drin? Also das war für mich jetzt, das, was du mir übersetzt hast, ich lasse dich sprechen. Du kannst die Sprache besser.
Das Passerina, einer der Synonyme ist Pagadebiti. Das heißt, der Winzer hat mit der Passerina seine Schulter bezahlt, weil die produziert viel, ganz viel, so wenn man sie produzieren lässt. Und in dem Fall dieses Wein, man merkt, dass der Winzer arbeitet in Biodynamie, und wie ich mir das vorstelle, ich kenne ihn leider nicht, aber wie ich mir das vorstelle, sind alte Rebe und sicherlich auch so der Versuch, wirklich die Rebe auf so kleine Produktionen zu quasi zu fokussieren, weil der Wein ist, das hat schon eine wahnsinnige Konzentration. Mhm. Normalerweise ist Passerina ja wirklich so ein bisschen, ja, so ein bisschen beliebig, ein bisschen, man kann schon sau viel produzieren, und dementsprechend schmeckt der Wein auch so. Die ist sehr verwandt mit Trebbiano, das heißt, wir sprechen in dem Fall nicht von einer aromatischen Sorte, eher eine sehr neutrale, und ich finde es eher bei dem Wein ganz cool, dass der so 20-30% Maischegärung macht, aber nur kurz, so 15 Tage. Der Wein ist auch sehr, die Farbe ist sehr intensiv, schön gelb. Der Wein ist auch unfiltriert.
Das heißt, man hat schon so einen leichten Orangestich.
Also, ganz wenig, aber trotzdem, der scheint noch schön. Und ich finde es extrem gut gelungen, weil der hat durch diese leichte Mazeration, der hat eine gewisse Reduktion in den Wein gebracht. Und er hat auch Frische, so die Säure, die bei Passerina nicht mal so schlecht ist. So ist medium rare Säure. Jetzt nichts besonders säurebetont, aber auch nicht so ultra tief, so wie jetzt ein Tramino oder sowas. Mhm. Aber durch die Kombination Säure-Gelbsäure, was der zusammengekriegt hat, und die Reife, was so durch die Konzentration, so durch die kleinen Erträge, das ist schon wahnsinnig gut gelungen. Und deswegen braucht er auch kein Holz, so ein Wein. Das ist...
Sechs Monate in Edelstahl, gell? Ja, du musst ja auch dazu sagen, genau, also der Piero arbeitet ja vorzugsweise mit Beton und mit Stahltank. Ja. Und das stört dann in dem Sinne auch gar nichts. Also die Weine sind wirklich darauf bezogen, wie kommt der Wein über die Frucht, wie kommt der Wein über die Struktur und nicht über irgendwas Zugesetztes. Und da hat man schon was im Glas, was unfassbar komplex daherkommt. Also wie du schon sagtest, 20-30% Maischestandzeit, Passerina, also die Rebsorte kennst du besser als ich. Ich habe absolut meinen ersten Kontakt damit, aber es ist wahnsinnig frisch, es hat eine wahnsinnig schöne Struktur, eine Frische auch. Und mich persönlich hat es in dem Moment, auch als ich es probiert habe oder halt als ich das erste Mal reingerochen habe, auch an Trebbiano erinnert. Also das ist ja generell so ein Thema, was man vielleicht mal anreißen kann. Italien, Weißwein, das ist ja schon, glaube ich, eher ein bisschen schwierig bespielbar gefühlt. Aber das, was wir jetzt in unserem Dunstkreis trinken, also wenn wir jetzt mal von ein bisschen von Wein sprechen, die mit etwas weniger Intervention gemacht wurden, dann hat das eigentlich schon immer eine Stringenz. Also ob wir jetzt von Abruzzen sprechen oder von den wenigen guten Weißweinen aus dem Piemont, wie zum Beispiel von Filin oder das. Ich finde, es hat schon irgendwie was dich immer an Italien erinnert. Also mir persönlich geht es zum Beispiel so, ich weiß nicht, was du dazu denkst.
Ja, das Problem ist oft, erstens, wenn man die falsche Rebsorte gesetzt hat, so internationale, die tendieren halt brutal viel Alkohol zu haben. Mhm. Und dann sind die Weine einfach so ein Sauvignon Blanc mit 14 Alba Alkohol. Wow, das braucht nicht wirklich, das braucht kein Mensch. Diese Rebsorte, die sind vielleicht nicht die aromatischste, aber die bringen durch diese Kombination Säure-Gelbsäure und auch durch wirklich sehr kluge Entscheidungen im Keller tatsächlich, die manchmal auch so weniger tun bedeuten, dann kommt wirklich der Charakter aus der Region raus. Ich denke, dass vielleicht in den 90er, Anfang 2000er war das Problem in Italien, dass die Leute wollten zu französische Weine machen im Weißweinbereich. Und das war also ein bisschen schwierig, weil das war irgendwie eine Kopie von irgendwas.
Ja, ja.
Und das ist jetzt, in den letzten 10 Jahren hat sich extrem was entwickelt, was Italien angeht und Weißwein besonders.
Das ist schon eine gewisse Art von Horizonterweiterung. Also ich hätte es nicht erwartet, dass es mit so einer Frische und so einer Struktur daherkommt. Das ist also ein bisschen Maischestandzeit, wie gesagt. Die Säure ist da. Hör mir auf, das ist wirklich bärenstark. Aber der Piero ist von La Vigiola ist ja vorzugsweise spezialisiert auf die Rebsorte Cesanese, Cesanese de Piglio. Und um die kümmern wir uns jetzt. Wir haben Cesanese de Piglio im Glas, Vignali nennt sich der Wein. Über Cesanese muss man wissen, es gibt 2 Spielarten. Wir haben das auch gerade nochmal im Nicola Schlau im Buch nachgeschlagen. Es gibt den Cesanese Comune und den Cesanese d'Affile. Und der eine letztere genannte, der Affile, ist deutlich ertragreicher. Das ist ein bisschen, ja, einfach gemacht dafür, dass man halt auch Weine machen kann für den internationalen Markt. Aber der Piero nutzt Cesanese de Comune. Und das sind lockerbärigere, kleinere Trauben mit ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen dickere Schalenhaut. Und die ganzen Sachen bei ihm wachsen auch auf einer gewissen Höhe. Also 300 bis 400 Meter sind das. Und entsprechend frische, kühle Weine kann man da wirklich auch erwarten. Wie schmeckt dir das?
Den haben wir vorhin probiert. Wie gesagt, Cesanese ist eine Sorte, die man mittlerweile so mal ein bisschen sieht, immer wieder. Und den haben wir eingeschenkt und haben gesagt, wow, allein die Farbe ist super animierend, weil es nicht so dunkel. Das hat ein ganz, ganz, das sieht aus wie ein Pinot Noir.
Ja.
Und das ist, finde ich, schon mal sympathisch. Und so schmeckt auch der Wein, das ist ganz, ganz fein, so ganz feine, ganz frische Früchte in der Nase. Am Anfang haben wir gedacht, so, das erinnert uns ein bisschen an Piemont.
Ja, ja, auf jeden
Fall. An diese Finesse. Jetzt mit Luft kommt mehr Frucht raus. So richtig knackig. Man merkt, dass die Trauben reif waren, aber nicht überreif, nichts Rosiniges. Der Kerl, der kennt sich schon sehr gut aus, mit was er treibt. Und was aber wahnsinnig überraschend ist für mich, ist seine Frische. Der Wein ist einfach, der hat Kraft, aber der ist extrem gut definiert. Das ist frisch, der ist geradlinig. Und das aber ohne sauer zu sein. Das heißt, der würde auch nicht extra früh geerntet, dass es einfach mal viel Säure hat. Und das ist wieder, nochmal, ich glaube, das habe ich schon zum zehnten Mal gesagt, wenn die richtige Rebsorte an der richtigen Ecke, die bringt immer diese Leichtigkeit kombiniert zu aber eine volle Reife. Man sagt, dass Cesanesis keine Sorte ist, die reifen kann. Das kann ich jetzt in dem Fall nicht unterschreiben, weil
dass das gut geht, ja.
Ich glaube, das geht darum, vielleicht würde es Cesanese auch von den Produzenten in den 90er Jahren auch nicht ernst genommen. Ja. Aber jetzt kommen immer mehr Leute, auch von außerhalb, die wirklich auch zeigen, dass Cesanese das wirklich kann.
Ich habe geschrieben über die Weine, das ist irgendwo zwischen Nebbiolo und Pinot hängen geblieben, gefühlt. Also man hat Gerbstoff, man hat Säure, man hat Frische. Wenn ich es blind bekommen würde, fürchte ich, und das kann man ja ruhig so sagen, ich glaube, ich würde es straight ins Piemont stecken. Also das ist so für mich, das hat alles, was so ein richtig, richtig guter Dolcetto auch irgendwo hat, gefühlt. Es ist einfach ein neues Ding. Also ich habe keine Berührungspunkte zu dem Thema und das merkt man jetzt, aber das sind großartige Weine und ich glaube, man sollte sich mit sowas beschäftigen. Und das ist ja auch der Fall, wenn man von, ich habe es dir vorhin mal gesagt, wenn man so ab der Toskana abwärts Richtung Basilicata geht, da ist ja so viel, was noch kein Mensch irgendwie gefühlt in die Hand genommen hat, was noch überhaupt keiner durchschaut hat. Also die ganzen Umbrien, Kampanien, bis runter nach Sizilien oder halt auch Basilicata. Ich glaube, da gibt es wahnsinnig viel zu entdecken. Jetzt in dem Fall, ich bin Gott froh, dass wir es wirklich ins Sortiment aufgenommen haben, weil ich finde die Weine wahnsinnig groß. Trotzdem, in Summe könnte man sagen, man spricht eigentlich schon von relativ klassischen Wein irgendwo auch. Also der Stil hat irgendwie sowas ganz traditionell Italienisches. Und da würde ich dich mal fragen, weil du ja auch eher für ein recht traditionelles Haus, also Böcklin Wolf, arbeitest. Ich habe mittlerweile so das Gefühl, dass dieser Trend vor 4, 5, 6, 7 Jahren, der wo so ein bisschen in diese Extreme abgedriftet ist, dass man immer mehr Freak-Zeug probiert und sonst was, dass der wieder rückläufig ist und gefühlt, auch bei den Sommeliers, dass wieder ein bisschen die Klassik mehr rauskommt. Kannst du es dir erklären, woran das liegt? Oder teilst du die Vermutung überhaupt?
Ja, schon, weil letztendlich, wenn du das, wenn du siehst, so was solche Weine machen, auch in der Reife, wie die sich entwickeln können, es muss auch nicht immer wahnsinnig extrem sein, was man treibt. Man muss nicht immer der letzte Schrei irgendwie auf die Flasche bringen, sondern was bleibt, ist Tradition. Ist irgendwie auch Pflege des Terroirs im Sinne von den Weinbergen. Mhm. Und man sieht, das sind, wie du gesagt hast, ich hätte blind, hätte ich gesagt, Dolcetto. Deswegen was er ist, ganz traditionelles. Und das sind Weine, die sind, sagen wir vielleicht so, der arbeitet biodynamisch und der arbeitet auch so ganz minimalistisch, aber ich glaube, der macht kein so großes Theater über das Ganze. Und das ist letztendlich, finde ich, die Zukunft. Wie du sagst, immer mehr ist die Konzentration auf Weine, die wirklich von einem Terroir sprechen und nicht von einer Vinifikationsart, die super interventionsreich sein kann, wo auch falsch ist, oder sag ich mal, meiner Meinung nach, das ist eine rein persönliche Meinung, aber auch wenn man zu wenig macht, weil letztendlich ist Wein ein Handwerk. Ich tue mir immer ein bisschen schwer mit dem Thema Naturwein. Klar, ja, wir haben mit der Natur zu tun, aber das ist letztendlich ein Handwerk. Klar, man kann das benutzen, um eine Typologie Wein zu bezeichnen.
Ja, der Begriff ist ja auch nicht gesetzlich geregelt, also eben. Kann ja jeder für sich verwenden.
Und deswegen, ich finde, dass solche Weine mit einem klassischen Profil am Schluss der Klassiker bleibt trotzdem das, was am nachhaltigsten ist. Und das kommt immer wieder. Das ist, es gibt ein schöner Satz von Vietti, eigentlich von Viettis Oma. Sie sagt, Mode ist 5 Sekunden. Bei Sekunde 6 bist du schon nicht mehr in Mode. So, du bist schon raus. Das heißt, jeder muss und sie wollte es zu seinem Neffe sagen, der ein bisschen so enttäuscht war, weil seine Weine damals als Traditionalista nicht so gut angenommen waren. Ich spreche jetzt von den 90er. Sie wollte ihnen sagen, mach dein Ding, mach was du kannst, trau deine Weinberge zu und wirst du schon sehen, dass die Weine, die Klassiker sind immer Klassiker und die werden immer sehr, sehr geliebt von den Menschen. Es gibt dann Phasen, wo so super stinkige, reduktive Weine sehr gut ankamen. Ich kann mich noch am Anfang von meiner Weinkarriere vor 20 Jahren erinnern, da war die Phase von der super okay Chardonnays. Das war umso dicker und buttriger, desto besser. Batonnage, Vollgas. Was bleibt heute? Das Mittelweg, der Trinkfluss, so die gute Sache. Mhm. Die Extreme sind wie in alle Branche und Situationen des Lebens immer falsch. Deswegen zu freaky ist manchmal auch so schwierig. So gut anwerklich gemachte Weine, die von Menschen gemacht sind, die ihren Land wirklich verstehen, die sind am Schluss, die haben eine Natürlichkeit und einen Trinkfluss, das bleibt über die Moden und die Tendenzen und den Moment, die sind für immer gemacht.
Ja, ich habe ja damals irgendwie, als es bei mir mit Wein losging, so nicht losging, sondern irgendwie so mittendrin war und dann ging es halt mal in die extreme Richtung, hat man schon die Distinktion gesucht und hat gesagt, okay, wir suchen jetzt irgendwie mal die extremeren Sachen, die dürfen ruhig auch Säure haben mit 13, 14 Gramm, Hauptsache es tut weh. Aber und man hat immer so ein bisschen auf die Klassiker nicht belächelt, also da war man eh nicht in der Position zu.
Die könnten uns hier einfach nicht, die können man nicht kaufen, weil mir das Geld nicht
hat. Man kann auch ganz ehrlich sein.
Deswegen haben wir die belächelt.
Nee, es ist ja genau der Punkt, man war ja gar nicht in der Position, sondern man gedacht, komm, ach so, Silex und irgendwelche Topweine aus dem Burgund oder irgendwie Le Bergo de Torte oder Rinaldi oder Mascarello, das waren alles so Sachen, ja gut, die waren natürlich irgendwie am Anfang so, dass man gar nicht groß rankam, aber man hat sich irgendwie auch leicht gemacht, indem man gesagt hat, ja, wir suchen eher so nach der Nische. Aber wenn du die Klassiker probierst, also die eben genannt, dann merkst du, okay, die sind eben in der Mitte. Das ist Säure, das ist Struktur, das ist Extrakt, das hat von allem alles. Und das ist halt am Ende das, was großer Wein ausmacht. Und bei mir hat es schon auch eine Weile gebraucht, bis ich gecheckt habe, okay, okay. Das Rad kann man vielleicht gar nicht neu erfinden, sondern es ist einfach schon da. Und man muss die Weine einfach so nehmen, wie sie sind. Und es sind große Weine oder es sind keine großen Weine. Und das sind eben große Weine. Und in dem Fall, finde ich, schlägt das schon in die Kerbe. Bin mega happy mit dem Zeug gerade.
Eigentlich wie früher gearbeitet.
Ja, traditionell, wie du schon sagst, ja.
Und das Faszinierende an dem Wein ist, dass die ja auch keinen Hot sehen. Oder wenn, dann glaube ich, die hat irgendwelche sehr, sehr, sehr alte Barrique für so kleine Partien.
Der hat ein paar wenige Holzfässer, die er eigentlich nur noch wirklich für wenige Chargen nutzt. Und da geht es eigentlich nur noch darum, dass man die Weine in denen ein bisschen mürbe macht, gefühlt so. Also, und gar nicht um den Ausbau im Speziellen.
Weil auch das, ich meine, das ist eine Region, wo es gibt genug Wärme, dass die Reife da ist, man muss es nicht mit Holz unterstützen. Nee. Und das war auch das Traditionelle eigentlich im Süden Italiens. Es gab keine Barrique, die gab es nur in Frankreich. Und die großen Holzfässer, die gab es nur im Norden Italien. Mhm. Auch weil eine sehr arme Art von Weinbau war unten. Im Norden, im Piemont, das war schon mehr Geld oder in der Toskana. Aber in Lazio, da gab es nichts. Die Winzer, die haben keine Ressourcen gehabt, die können sich keine große Holzfässer leisten. Mhm. Deswegen also, die haben was zusammengebaut aus Beton. Und das passt aber, weil die Weinberge oder die Rebe bringen die Reife und diese Süße von draußen. Und ja, wie du gesagt hast, es gibt nichts, was schon mal nicht gab im Weinbau. Man muss jetzt nur, vielleicht ein bisschen open-minded sein und auch seinen Weg finden und das durchziehen.
Ist das eigentlich eine heiße Region, kann man das so sagen, also für italienische Verhältnisse?
Ja, ich denke, die sind relativ oben, die sind bei 400 Meter, was in Italien jetzt nicht extrem ist, aber ist auch nicht so super flach. Aber sicherlich, die haben ganz andere Winter jetzt wie wir, das ist eher so mediterran angehaucht. Und das ist schon bedeutend mild. Ich glaube, die haben gut Wasser, aber... Ja, man kann das schon, ich glaube, das ist auch ganz angenehm, auch so, wenn man in Januar oder Februar da in Urlaub geht, ist ganz schön, nicht so kalt.
Ein Wein haben wir noch vor uns, das ist der letzte, Ju Cuarto, spricht man so aus, wahrscheinlich schon. Sagt nichts Falsches.
Ju Cuarto, das würde ich aber auf Italienisch reden.
Ja, das war ein bisschen Spanisch, gell, von mir.
Ja. Kann sein, aber das weiß ich nicht, weil die sprechen ein anderes Italienisch wie ich quasi dort unten.
Man muss wissen, wenn man die einzelnen Weine von Piero probiert, es handelt sich meistens und auch in dem Fall vor allem um Single Vineyards, also um einzelne Weinberge. Und in dem Fall haben wir von fast 50 Jahre alte Reben. Wie gesagt, Cesanese, und das ist nochmal verglichen jetzt zu dem Vignali, nochmal deutlich strukturierter. Die Frucht ist reduzierter, aber Struktur, Salzigkeit, Frische und auch ein bisschen mehr Druck ist deutlich mehr spürbar. Und für mich auf jeden Fall nochmal eine ganz, ganz, also einfach nochmal eine Spur krasser. Mir persönlich gefällt das wahnsinnig gut.
Das finde ich auch krass, dass der kommt ja auch vor, so das hat, wie du gesagt hast, mehr Phenolstruktur, was überraschend ist. Ich vorhin habe auch, glaube ich, gelesen, dass das auf mehr, also kalkhaltigere Böden wächst.
Genau.
Und da stehen wir auf jeden Fall vor einem ganz Langstreckenläufer. Der Wein, der, ich bin mir sicher, das kann sehr, sehr, sehr fein reifen. Der Vorjährige, der Vignali, würde ich jetzt persönlich als so das für mich jetzt zum Saufen. Ja. Und das, obwohl dieselbe Rebsorte ist, wahrscheinlich nicht so weit weg davon, aber zeigt ein tiefere oder eine tiefere Expression von dieser Ecke. Und ja, da kann ich mir gut vorstellen, das wäre schön, mal ein paar Flaschen im Keller zu verlieren und später mal die wieder zu finden und wirklich Spaß zu haben.
Ich glaube, das ist echt die spannendste Frage, wie das reift. Aber aus eigener Erfahrung, man hat Säure, man hat diesen feinen, mürben Gerbstoff, man hat Frucht, man hat diese Nötigkeit, also dieses Notwendige, was auch die Komplexität mitbringt, also an, wie gesagt, Frucht und Mineralität. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in 10 Jahren nicht gut dasteht. Also ganz ehrlich.
Auf jeden Fall. Das ist wirklich was, ist cool. Und der ist jetzt fast ein bisschen so zu hart zu trinken, so der ist ein bisschen fördernd, besonders wenn man den anderen probiert hat.
2020, also das ist wirklich nicht...
Das schmeckt fast wie so wie eine Fassprobe, so eine ganz frische, so noch voller Energie, und wo die Phenole noch sich ein bisschen machen müssen. Aber spannend, so selbe Weingut, selbe Ecke eigentlich, und das ist halt der Terroir am Schluss, gell?
Das ist Terroir, ja, also... In Summe kann man sagen, ihr kriegt ein Weingut, 3 Weine in dem Fall, die auf der einen Seite urtraditionell sind, auf der anderen Seite wahnsinnig progressiv. Und das, ich kann es leider sagen, man muss es probiert haben, weil mich persönlich flasht das. Das ist großes Kino, das ist großes Italien, aber halt auf eine Art und Weise, die man so eigentlich noch nicht kennt. Mir persönlich ging es so, und ich beschäftige mich wirklich viel mit dem Land und mit den jeweiligen Regionen. Aber das ist wirklich bockstark. Also man kann es nicht anders sagen. Probiert das. Wenn nicht, euer Problem, nicht meins. Ich habe es gerade zum ersten oder zweiten Mal verkostet, und es ist wahnsinnig schön. Von daher, Nicola, ich bedanke mich wieder mal bei dir. Es war mir wieder eine Ehre, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir machen jetzt noch mal die Gläser leer, würde ich sagen.
Ja, danke dir, gell? Und für die Weine. Ist immer schön, wieder was aus seiner Heimat zu entdecken. Und ja, ich bin gespannt, was als nächstes kommt bei den nächsten Podcasts. Bitte nicht Böcklin. Nee, Quatsch.